Peter Hacks, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Liebling der Bühnen in Ost und West, starb im August 2003 als linker Nischenautor. Zwar nicht gänzlich vergessen, aber doch vom Literaturbetrieb abgemeldet. Das lag nicht nur daran, dass er nach 1989 an seiner Wahlheimat der DDR festhielt, einem Land, dessen öffentliches Bild ungefähr Frankenstein plus King Kong entspricht, wie Hacks einmal meinte. Es hat seinen Grund auch darin, dass seine klassische Dramatik auf viele als nachgerade aus der Zeit gefallen wirkte. Dessen ungeachtet ging und geht von Hacks Werk, von seinen Gedichten, Theaterstücken, Kinderbüchern und Essays eine Faszination aus, die sich stets aufs Neue herstellt. Wenn der Autor seit den 80er Jahren auch kein großes Publikum mehr erreichte, so wuchsen ihm doch immer wieder prominente Fürsprecher zu, von Marcel Reich-Ranicki und Frank Schirmacher bis zu Dietmar Dart oder Wiglaf Droste. Was an Hacks sofort fasziniert, ist der unverkennbare Stil. Seine an Heine geschulte, heitere, wunderbare, leichte Sprache fügt sich beispielsweise mühelos dem Versmaß des Jambus. Was sich bei manchen Dramatikern trocken und gestelzt anhört, bekommt bei Hacks dialogische Beweglichkeit.
So heißt es im Vorwort einer Biografie, die uns in den nächsten Minuten beschäftigen soll. Eine Biografie von Ronald Weber über Peter Hacks, Leben und Werk. So heißt das Buch, was vor einigen Monaten im Eulenspiegel Verlag erschienen ist. Aus diesem Anlass der Veröffentlichung wollen wir uns Gedanken machen über einen ungewöhnlichen Dichter, dessen Positionen in vielerlei Hinsicht unvereinbar sind mit gängigen Wahrnehmungen von Welt, aber auch von Geschichte. Ronald Weber hat vor ein paar Monaten eine Biografie vorgelegt, die einen ungewöhnlichen Dichter und Kommunisten ins Bild setzt, Peter Hacks. Wie gesagt, Peter Hacks Positionen sind nicht immer vereinbar mit gängigen Wahrnehmungen von Welt und Geschichte. Und auch aus diesem Anlass haben wir die Gelegenheit genutzt, mit Ronald Weber über die Person Peter Hacks zu sprechen. Wir hören im Folgenden immer mal wieder Auszüge aus diesem Gespräch und Auszüge aus dem Werk von Peter Hacks.
Also Hacks Lebenswerk ist insofern sehr interessant, weil er zu den relativ wenigen Intellektuellen gehört, die in den 50er Jahren in die DDR gegangen sind, aus Westdeutschland. Also er ist in Breslau geboren worden, ist dann nach dem Krieg in Dachau gewesen, hat in München studiert und hat sich dann 55 entschlossen, in die DDR zu gehen und ist dort zu einem berühmten Dramatiker geworden. Und es ist sehr interessant, seinen Lebensweg zu verfolgen, weil er in zahlreiche Auseinandersetzungen innerhalb der DDR-Kultur und mit der Kulturpolitik verwickelt war und da eine sehr eigenständige Position bezogen hat und sich da im Vergleich zu vielen anderen auch sehr gut behauptet hat. Also er ist zum Beispiel ein Autor, der auf die Verbote seiner Stücke mit Gerichtsprozessen reagiert hat, was sehr ungewöhnlich ist. Was an seinem Werk interessant ist, ist, dass es sehr, sehr vielseitig ist. Also er ist ja vor allen Dingen bekannt als Dramatiker, aber er hat auch sehr, sehr viel Lyrik geschrieben, sehr viele Essays. Die Essays sind insofern sehr interessant, weil sie sehr sprachmächtig sind, aber auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Also er ist wahrscheinlich einer der wenigen Essayisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die mit sehr leichter Hand Informationen und Wissen vermitteln und den Leser mitnehmen und gleichzeitig aber auch sehr pointiert sind. Und seine Lyrik ist, also er hat sehr viel Liebesgedichte geschrieben, die sind ganz wunderbar. Also er verfügt über die deutsche Sprache in Gänze, könnte man tatsächlich sagen. Und er ist in der Lage, anrührende Liebesgedichte zu schreiben, die nicht kitschig sind, was nicht so leicht ist.
Wie war denn dein Zugang zu Peter Hacks? Wie bist du zu Peter Hacks als Autor gekommen? Du hast ja auch eine Arbeit über Peter Hacks und Heiner Müller geschrieben. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe vor 4 oder 5 Jahren über Peter Hacks und Heiner Müller, die ja quasi die beiden großen dramatischen Antipoden innerhalb der DDR waren, promoviert. Und ich bin zu Hacks gekommen. Ich bin quasi auf seine Todesnachricht gestoßen, könnte man sagen. Also er hat kurz vor seinem Ableben ein letztes großes Interview gegeben. Er war ja relativ medienscheu. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Er ist kurz darauf verstorben. Und dieses Interview war sehr ungewöhnlich, weil er da nochmal seine Position innerhalb, ja, wenn man so will, des literarischen Feldes in der Bundesrepublik und vorher auch in der DDR reflektiert. Und klar ist, er ist vollkommen außen vor, aber er trägt es auch mit Würde. Und ich fand die Position, die er da bezogen hat, sehr interessant. Und dann habe ich einfach angefangen, ihn zu lesen. Ich kannte den gar nicht. Also ich habe in Westdeutschland, in Duisburg angefangen zu studieren, dann in Göttingen. Und der kam da mehr oder weniger nicht vor. Wenn man dann so ein bisschen guckte, dann hat man schon mal ein Seminar gefunden, wo auch mal ein Drama von ihm behandelt wurde. Und dann habe ich vor allen Dingen angefangen, die Lyrik zu lesen und die Stücke. Und das hat mich mit Macht angezogen, muss man sagen. Und dann war relativ schnell klar, dass ich mich näher mit diesem Mann beschäftigen möchte.
Ich bin in der DDR geboren, ich kannte aber Peter Hacks auch nicht. Ich habe Peter Hacks erst kennengelernt durch die Kinderbücher für mein Kind. Und nachdem ich die Biografie von dir gelesen hatte, war ich so überrascht, dass Peter Hacks viel autoritärer war, als ich ihn mir vorgestellt habe. Du sprichst im Buch, oder er selbst hat auch davon, von sozialistischem Absolutismus. Du schreibst davon, dass er Walter Ulbricht glorifiziert hat und den Niedergang der DDR eigentlich schon auf den Übergang Ulbricht-Honecker gelegt hat. Es waren ein paar Passagen aus dem Buch, die ich auch als autoritär empfunden habe. Wie geht das zusammen?
Hacks ist in einem klassischen Sinne ein traditioneller Kommunist gewesen, der sich als Marxist-Leninist verstanden hat, für den es aber kein Widerspruch war, eine Prosa zu schreiben, die hochironisch ist und die auch viele von Kommunisten geglaubte Wahrheiten aufs Korn nimmt oder angreift auch. Und gerade in seiner Kinderliteratur ist Hacks, glaube ich, der Auffassung gewesen, dass das so ein Spielfeld ist, wo man auch Nonsens machen kann. Und da kommt er ja eigentlich her. Also er hat angefangen mit Texten fürs Kabarett und hat sehr, sehr viele, vor allen Dingen Rundfunkstücke dann für Kinder geschrieben. Und die sind alle sehr ulkig und dafür ist er auch angegriffen worden in der DDR. Also gerade für sein Gedichtband Der Flohmarkt, da gibt es ein Gedicht, wo die Lehrerrolle untergraben wird und eigentlich klar wird, dass Lehrer sozusagen die Kinder immer nur gängeln wollen und die Kinder wollen halt nichts lernen und die wollen gerne lieber nach Hause. Und dann gab es Ärger vom Lehrerverband. Also es ist gewiss ein Widerspruch, oder naja, vielleicht ist es gar kein Widerspruch, dass er ein klassischer Kommunist ist und so eine Kinderliteratur geschrieben hat.
Da sagt Ronald Weber, der eine Biografie vorgelegt hat über Peter Hacks, und wir wollen mal einen Einblick geben in so ein typisches Beispiel für tatsächlich sehr schöne Kinderliteratur, wenn man sie so nennen möchte, von Peter Hacks, Der Bär auf dem Försterball, hier erzählt vom leider sehr verschnupften Kostja.
Der Bär, den du machst ein Fest. Er war von bester Laune. Er hat so ein Bärenstaps da drunten. Er trügt ein grünes Rott und eine Flinte auf das Zündtor. Ihr werdet so, er den das Förster.
Hacks Kinderliteratur zeichnet sich durch eine überbordende Fantasie aus, die gleichwohl immer über einen realistischen Rahmen verfügt. Die Gedichte und Geschichten führen, soweit sie sich auch von der wirklichen Welt entfernen, stets wieder in diese zurück. Hacks nimmt sein Kinderpublikum ernst. Er ist der Überzeugung, Kinder seien lernfreudig. Infantilisierendes findet sich bei ihm ebenso wenig wie das Lob des Faulen. Wie auch in seiner Literatur für Erwachsene wird dem jungen Leser etwas abverlangt. Wollen der Hinter- und Doppelsinn der Sprache verstanden werden. Dabei geht es Hacks um die Vermittlung von Haltungen. In der Literatur sollen die Menschenlehrlinge sich ausprobieren können und die Welt und ihre Umstände probeweise erfahren. Hacks versteht das Kind als den poetischen Menschen, der in der Lage sei, Metaphern zu lesen. Weil das Kind wenig über die Welt wisse und kaum zwischen Kunst und Wirklichkeit trenne. Es könnte seine Fantasie gebrauchen und Ähnlichkeitsbeziehungen herstellen. Wichtig sei allerdings, den kindlichen Leser und Zuschauer nicht mit Zweifeln und unbeantworteten Fragen zu verunsichern. Hacks schreibt dazu, dem Erwachsenen können schwierige Entscheidungen zugemutet werden. Er hat als Kind den Begriff des Rechten vorausgesetzt bekommen, hat sich in der Wut der Pubertät gegen ihn aufgelehnt und sich am Schluss den Begriff des mehr oder weniger Rechten, des Vorzuziehenden, erarbeitet. Das Kind, welches diese krumme Treppe nicht hinter sich hat, befindet sich auf deren unterster Stufe. Und es wird die höchste niemals erreichen, wenn ihm der Begriff des Rechten nicht mit Autorität beigebracht wird. in dem es Werte zunächst von Amts wegen kennenlernt, behält es zeitlebens das Vertrauen in das Amt der Werte. Ein Kind, dessen Unterricht mit Zweifeln beginnt, wird bei jener Verschmelzung von Erfahrung und Zweifeln enden, welche Anpassung heißt. Halt in dem Buch eine Stelle, da sagt er, dass man eben erst die Werte dem Kind vermitteln muss, an denen sich das Kind orientieren kann, weil es sonst so eine Art Haltlosigkeit mitbekommt. Und das hatte mich halt irritiert.
Also das gehört schon zu seiner Grundauffassung von Kinderliteratur, dass man den Kindern sozusagen Werte vermitteln muss und das, was er als Rechtschaffenheit begreifen würde, dass man erst etwas aufbauen muss, bevor man ihnen Kritik vermitteln kann. Weil wenn man mit der Kritik anfängt, dann weiß man im Zweifelsfall nicht, was man denn da eigentlich kritisiert. Vielleicht kann man es so vergleichen, dass die kritischsten Katholiken die ehemaligen Katholiken sind oder so. Ich weiß es nicht, aber dahinter steckt eine Auffassung, die letztendlich gegen eine antiautoritäre Erziehung ganz deutlich sich positioniert, weil sie davon ausgeht, dass es nach hinten losgeht.
So was Ähnliches sagt Adorno auch in Erziehung zur Mündigkeit in seinen Radiointerviews, dass er sagt, die Kinder sind später die, die sich am meisten anpassen, die dann am ehesten mit den Autoritäten am Tisch sitzen. So ähnlich hat sich das bei Hux auch herausgelesen. Also weil er dann auch von Anpassung spricht, weil man sich dann anpasst, wenn man diese Haltlosigkeit mit der erstmal inhaltslosen Kritik verbindet. Wenn man mit Peter Hux anfangen möchte, Peter Hux jetzt zu lesen, kannst du da ein paar Bücher empfehlen?
Es war ja jetzt der 15. Todestag im August und pünktlich dazu ist ein Band erschienen, 100 Gedichte heißt er. Das ist eine Veröffentlichung oder eine Wiederauflage. Das hat Hux noch selber besorgt, kurz vor seinem Tod. Da kriegt man eigentlich einen ganz guten Einblick in die Lyrik. Es gibt einen Band mit Liebesgedichten, der ist bei Reclam erschienen vor einigen Jahren. Das ist auch eine sehr schöne Auswahl.
Lied mit Worten. Weiber immer, Wein zu Zeiten. Vom Gesang will ich nicht streiten. Arbeit, Ehre, Kunst und Marx, aber angesichts des Sargs? Ja, in dieser Sache wissen wir nicht Antwort noch Latein. Wie, wenn wir uns selbst entrissen, sollen wir gewesen sein? Reich an Freude, reich an Bürde. Reichtum, der ist Menschenwürde. Reichtum, der ist Menschenpflicht. Reichtum hängt am Morgen nicht. Auge füllt und Herz mit Wonne, todessüßem Gegengift. Denn ein Ende kommt der Sonne, jedenfalls was uns betrifft. Doch mit tief gekühltem Beben, ganz in einer Frau zu leben, ist das höchste Daseinsfest, das man satt und gern verlässt. Trefft mich nur an meinem Grabe, fragt mich an dem Schattentor, keine andere Rede habe ich euch dort zu halten. Als ich dich zu Bette legte, liefen dir die Tränen in die weiße Beuge deines Arms, als ob in Abgrundstiefen sich, jedoch woraus, ein Meer erzeuge. Und nun rann es unter deinen Haaren. Fest stand eins, dass wir glücklich waren. Lautlos trug ich noch die Aschenteller, bis auf mein und die Gläser fort. Nach dem Hof hin ward der Streifen heller zwischen Jalousie und Fensterbord. Still auch du, weil du es höflich meintest. Doch was half dein Stillsein, da du weintest? und ich saß am Fenster und ich sog stumm an dem Tabak in meinem Munde. Zwar ich blieb, damit der Rauch abzog. Und du weintest und aus keinem Grunde. Seltsam war dein ursachloses Weinen. Wollte mir nicht unbegreiflich scheinen.
Ja, durchaus virtuos konnten die Liebeserklärungen von Peter Hacks eben auch sein. Das haben wir in den letzten Minuten auch gehört. In der Liebeslyrik eines Mannes, der Mitglied war im Berliner Ensemble von Bertolt Brecht, der Dramatiker, Hausautor, auch im Deutschen Theater in Berlin war, in der DDR, der Dramen geschrieben hat, der Essays geschrieben hat, Gedichte, aber auch Kinderbücher, der im Westen wie im Osten aufgrund seiner politischen Äußerung kritisiert wurde. Aber eben auch in beiden Teilen Deutschlands zum meistgespieltesten Dramatiker gehörte. Zum Beispiel das Bühnenstück »Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe« war ein Welterfolg.
Wenn man mit den Stücken anfangen möchte, das sind natürlich sehr viele, er hat über 40 Stücke geschrieben, das bekannteste ist nach wie vor »Ein Gespräch im Hause Stein«. Aber wenn man mit den Stücken anfangen möchte aus heutiger Sicht, dann würde ich empfehlen, den Geldgott zu lesen. Das ist eine Aristophanes-Bearbeitung. Das ist ein wunderbarer Kommentar zur Wirtschaftskrise letztendlich. Und wie man da nicht rauskommt. Was man von den frühen Stücken eigentlich auch sehr gut lesen kann im Sinne von Kritik an autoritärer Herrschaft und wie sich Herrschaft sozusagen demokratisch bemäntelt, ist der Müller von Sanssouci. Das ist ein Stück auf diese Anekdote, der Müller mit der Mühle klappert und dann einen Gerichtsprozess einfordert und der König Friedrich sozusagen das als, ja, letztendlich als Propagandakuh nutzt, um seine Herrschaft zu legitimieren. Bei der Kinderliteratur, da kann man eigentlich bei allem anfangen und es lesen. Die Kindererzählungen, die Kindermärchen sind alle ganz wunderbar. Mein Lieblingsmärchen von Hacks ist Der Bär auf dem Försterball, weil es so eine wunderbare Verulkung auch dieser Jägerautoritäten und dieser komischen Filzhüte tragenden autoritären Menschen ist. Ganz besonders schätze ich auch Metamorphos, was glaube ich auch einen ganz guten aktuellen Anknüpfungspunkt hat, weil da die Geschlechterrollen einfach so ein bisschen aufgebrochen werden. Aber diese Kindererzählungen sind eigentlich alle sehr, sehr schön, weil sie sehr, sehr leicht sind und meistens auch so ein bisschen Moral vermitteln, ohne jetzt mit dem Zeigefinger daherzukommen. Bei den Essays, da gibt es einen, der heißt Unter den Medien schweigen die Musen. Da untersucht Hacks, wie die Position des Künstlers in der, ja, sagen wir es mal, Mediendemokratie zu begreifen ist und das eigentlich das Werk des Künstlers gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern seine mediale Präsenz und dass er sich sozusagen immer zu vermarkten muss letztendlich. Und er bildet da den Idealtypus heraus, das ist der Homo Mediorum und diese Abkürzung HM ist nicht, glaube ich zumindest, nicht zufällig gewählt und zielt letztendlich auf seinen Intimfeind Heiner Müller, der ja vor allen Dingen in den späten 80er und frühen 90er Jahren medial überpräsent war. Das kann man sehr schön lesen. Was ganz wunderbar ist, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist der Großessay Ascher gegen Jahn, das ist eine Untersuchung unseres gehabten Geistesabschnitts Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wo es nochmal um die Befreiungskriege geht. Und da sucht er sich einen jüdischen Theologen und Publizisten, Saul Ascher heißt er, den kennt eigentlich niemand mehr, den gräbt er letztendlich aus und positioniert den als Napoleon-Unterstützer gegen die Romantiker und den beginnenden deutschen Nationalismus vom Turnvater Jahn und Fichte und solchen Gestalten. Und es ist sowohl historisch interessant als auch eine ganz wunderbare Polemik und seinerzeit auch eine aktuelle Polemik gegen die Geschichtspolitik der DDR, die nämlich die Befreiungskriege immer als das erste deutsch-russische Waffenbündnis verstanden hat.
Sigrid Löffler hat mal gesagt, dass Peter Hacks ein Klassiker sei, ob es einem passt oder nicht. Und dieses ob es einem passt oder nicht hat natürlich auch mit der heutigen Situation zu tun. Einige Positionierungen von Peter Hacks erscheinen vielleicht etwas unverständlich auf den ersten Blick heutzutage. Zum Beispiel, wenn er die Ausbürgerung von Wolf Biermann befürwortet.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen den 60ern und den 70er Jahren. In der Zeit nach dem Mauerbau gab es eigentlich eine relativ große Einigkeit zwischen vielen Künstlern und Intellektuellen. Und es ist auch die Zeit, wo Hacks und Biermann sich kennengelernt haben. Und die haben sich eigentlich ziemlich gut verstanden eine Zeit lang. Und dann wurde aber nach diesem 11. Plenum, diesem sogenannten Kahlschlagsplenum und mit dem Einmarsch in Prag differenzierte sich das dann so aus und dann wurde klar, dass Biermann auf den katastrophalen kulturpolitischen Umgang mit ihm darauf so reagiert, dass er sozusagen die Möglichkeit der westlichen Medien nutzt, um sich da sozusagen kundzutun und dass er immer schärfer in Opposition sozusagen zum real existierenden Sozialismus geht. Und für Hax stellt sich das so dar, dass er sagt, egal wie dumm und dämlich sich die regierenden Kommunisten anstellen, das, was wir sozusagen haben, ist immer noch besser. Lieber einen schlechten Sozialismus als sozusagen den Kapitalismus. Und dass er Biermann eigentlich unterstellt, dass er ins Gegenlager überdriftet. Das entzweit sich dann und dieser Protest, der unter anderem ja von Stefan Hermlin und anderen aufgesetzt wurde nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann, den versteht er als ein Anzeichen dessen, dass sich jetzt die künstlerische Opposition organisiert und es da sozusagen so wie eine Staatskrise aufzieht. Und vor diesem Hintergrund positioniert er sich dann letztendlich für die Ausbürgerung. Wobei er nicht direkt sagt, ich unterstütze die Ausbürgerung und auch die Begründung, wie sie im Neuen Deutschland erscheint, absolut dämlich findet und eigentlich auch überhaupt gar keine Lust hat, sich dazu zu äußern. Aber er sieht sozusagen diese Krise als so manifest an, dass er sagt, jetzt muss man was tun. Und er äußert sich dann in einem Aufsatz, also nicht im Neuen Deutschland wie viele andere. Die haben dann damals so Unterstützungserklärungen quasi aufgesetzt. Naja, und in diesem Aufsatz, Neues von Biermann heißt er, der sagt er letztendlich, dass Biermann aus verletzter Eitelkeit so gehandelt hat. Also so leitet er das eigentlich her und er bezeichnet ihn, das ist eigentlich eine sehr witzige Formulierung, auch wenn sie bitterböse ist, als Eduard Bernstein des Tingeltangel. Ja, und Eduard Bernstein war ja einer der ersten sozialdemokratischen Revisionisten. Diese Erklärung ist Hax sehr, sehr übel genommen worden. Letztendlich bedeutet sie einen wahnsinnigen Einschnitt in seinem Leben. Man kann nicht sagen, dass danach, ja, also unmittelbar danach nicht mehr gespielt worden wäre oder so, aber man merkt schon, dass es danach sozusagen schwieriger wird für ihn, seine Stücke unterzubringen. Das hat auch noch andere Gründe, aber er wurde danach definitiv geschnitten und in gewisser Weise isoliert. Er hat aber immer da auf seiner Position beharrt und hat es auch nie zurückgenommen und hat mit Stolz in seiner Werkausgabe diesen Text Neues von Biermann selbst auch noch wieder mit aufgenommen. Also da stand er zu. Hax, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, hat eigentlich zwei unterschiedliche Romantikbegriffe, könnte man sagen. Also das, was wir landläufig kennen, ist ja die historische, literarische Romantik, die irgendwann 1795 oder so einsetzt, wo es sozusagen in Abgrenzung von der klassischen Literatur darum geht, die verschiedenen literarischen Formen zu vermischen und da zu Neuem vorzustoßen. Für Hax ist das sozusagen einerseits die Romantik, andererseits ist es für ihn aber letztendlich eine Geisteshaltung, könnte man sagen. Und die Romantik ging ja einher, historisch, mit der Opposition gegen Napoleon, in dem Hax einen Vollstrecker des bürgerlichen Fortschritts sieht, einen Aufheber der Französischen Revolution. Insofern ist er sozusagen historisch ein Gegner dieser Romantik. Und er erkennt aber in der DDR-Opposition quasi eine Art Wiederkehr romantischer Äußerungsformen. Also zum Beispiel der Glaube daran, dass es so etwas geben könnte wie einen dritten Weg, also als eine Alternative zwischen seiner Zeit im Kalten Krieg, Imperialismus und Sozialismus. Oder dass es möglich wäre, überhaupt mit sozusagen Literatur Politik zu machen, also sich sozusagen da in so eine erste Person zu setzen und zu sagen, Literatur muss unbedingt politisch eingreifen, muss Opposition sein. Auch das würde er als romantisch verstehen wollen. Er hat in dem Sinne einen Kampf gegen die Romantik geführt in den 70er Jahren. Einerseits gegen die Versuche, die historische Romantik in der DDR wieder populärer zu machen. Und andererseits, indem er halt gegen Franz Fühmann und dann ja auch gegen Biermann sich sehr stark positioniert hat, die er als Spitzen und Köpfe der Romantik in der DDR aufgefasst hat.
Ja, über die Geisteshaltung von Peter Hax kann man nicht nur in der aktuellen Biografie etwas hören, die Ronald Weber veröffentlicht hat. Natürlich kann man auch, das heißt natürlich, man kann auch im Zuge von Kongressen einer Peter-Hacks-Gesellschaft jährlich dazu etwas hören. Einblick in einen solchen Kongress gibt uns im Folgenden Felix Bartels, ein Vortragsmitschnitt aus dem Jahr 2014.
Mein Vortrag heißt Die Landkarte und die Landschaft. Ich hätte ihn aber auch gut, wenn der Herrgott nicht will, nützt das gar nichts, oder wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, nennen können. Es liefe aufs Gleiche hinaus. Das Verhältnis, das das menschliche Wollen zu den Bedingungen, unter denen es umgesetzt werden muss, besitzt, auf den alten Kampf zwischen Ideal und Wirklichkeit. Es gibt zu diesem Kampf seit je drei Meinungen. Das Ideal habe Recht, die Wirklichkeit habe Recht, beide haben Unrecht. Die letzte ist die, auf die es ankommt. So zumindest stets im Tasso. Ich zitiere: Die Welt, das sind Gebirge, Flüsse, Wolken. Die Welt sind viele Leute und mehr Läuse. Ich will sie lenken, also gibt sie mir die Richtung an. Ich will, was menschlich ist. Das ist der Anfang meines Wollens und zugleich sein Ende. Von dem Punkt an wechselt Wollen den alten Namen und heißt Müssen, und aufgehoben nur in diesem Müssen versteckt, doch hoffe ich, nie vermindert, lebt es fort, dies freie, menschliche Ich will. Wenn die Idee durch die Fugen der Zeit läuft, passiert etwas mit ihr. Sie ändert sich. Das ist unvermeidlich, und da die besten Hacks-Gedichte immer noch von Brecht kommen, möchte ich zum Ende meines Anfangs eines seiner schönsten zitieren, in dem der alte Augsburger, der nun wahrlich ganz andere Sorgen hatte, sich durchaus auf der Reflexionshöhe dieses von Hacks so emphatisch für sich beanspruchten Themas befindet. Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen? Die Geschichte ist die, dass Isot Kilian im Hinterhof von Brechts Berliner Wohnung eine Rose entdeckt hat, die dort einfach ganz unplanmäßig gewachsen ist und mit der keiner gerechnet hat. Also Brecht schreibt: Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen, plötzlich dunkelrot und jung und nah. Ach, wir kamen nicht, sie zu besuchen, aber als wir kamen, war sie da. Ehe sie da war, ward sie nicht erwartet, als sie da war, ward sie kaum geglaubt. Ach, zum Ziele kam, was nie gestartet, aber war es so nicht überhaupt? Wer über das Ideal redet, redet über sein Verhältnis zur Wirklichkeit, über sein eigenes sowohl wie auch das des Ideals. Aber was eigentlich ist das Ideal? Wir haben hier den seltenen Fall in der Geschichte des Denkens, dass sich im Grunde alle einig sind. Das Ideal sei eine besondere Art der Idee, ein nicht wirkliches, gedankliches Gebilde, das musterhaft ist und auf vollkommene Weise ein Sollen ausdrückt. Allerdings fällt auf, dass die Gegenstände, die konkret als Ideal bezeichnet werden können, von unterschiedlicher Art sind. Es kann sich handeln erstens um menschliche Haltungen, die man im griechischen Aretei und im deutschen lange Zeit Tugenden nannte. Also Mut, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Vernunft, Ehrfurcht, Frömmigkeit, Beherrschtheit, Lust, Liebe, Toleranz, Konsequenz, Unbestechlichkeit etc. etc. Zweitens um Funktionen von Artefakten, worunter jedes Werkzeug, Kunstwerk oder sonst wie absichtsvoll zweckmäßig eingerichtete zu verstehen ist. Drittens um gesellschaftliche Zustände, etwa Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Reichtum, Fortschritt, Frieden, Muße oder konkreter das Elysion, das Paradies, der freie Markt, der Kommunismus. Es sind nicht die Menschen, nicht die Artefakte, nicht die realen Gesellschaften, die man Ideal nennt, sondern die Eigenschaften an ihnen, die sie zu dem machen, was sie sein sollen oder wollen. Also im Fall der Menschen wollen. Das Ideal ist also eigentlich nicht eine besondere Form der Idee, sondern vielmehr eine Eigenschaft, die Ideen haben können. Das Formale an der Form, das Universalische an den Universalien. Es wäre daher sinnvoller, vom Ideal nicht in der substantivischen Form, sondern in der adjektivischen zu sprechen. Ideal in diesem Sinne ist jede Idee, die menschliche Dispositionen, gesellschaftliche Zustände oder gegenständliche Funktionen auf vollkommene, musterhafte Weise ausdrückt und damit zugleich mitteilt, wie das Ding, das sie meint, sein sollte. Das Ideal einer Sache ist mehr als ihr Begriff. Der Begriff bildet bloß ab, das Ideal fordert auch. Es ist ein nach vorn gerichteter Begriff. Hierin mag der Grund liegen, aus dem Ideal und Utopie sich teilweise decken, hierin jedenfalls liegt der Grund, aus dem Hacks beide Begriffe in eins setzt. Dabei ist der Gebrauch des Begriffs der Utopie der ursprüngliche. Erst Mitte der 70er Jahre, in einer Zeit, in der Hacks sein Land bereits vom rechten Weg geraten sah, tritt an die Stelle der Utopie der Begriff des Ideals, den er seitdem bevorzugt gebrauchte. Die Utopie, die Herkunft des Wortes ist allgemein bekannt, bezeichnet etwas Nicht-Wirkliches im zeitlichen Sinne, etwas Künftiges oder zumindest in die Zukunft Projiziertes. Und es drückt im Gegensatz zur, das Ideal dagegen ist außer der Zeit. Es steht als reine Bestimmtheit und ist ganz bei sich. Und es, also das Ideal, drückt im Gegensatz zur Utopie zugleich Objektivität und Werthaftigkeit aus. Daher sind beide Begriffe nicht ohne weiteres substituierbar. Das Ausbildungszentrum des FC Barcelona bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung hochbegabter Fußballer. Versuchen Sie mal, in diesem Satz ideal durch utopisch zu ersetzen. Nun hat Hax mit dem Begriff des Ideals nicht nur operiert, er hat auch unternommen, ihn zu definieren. Das Ideal wird von ihm bestimmt als eine, ich zitiere, wünschenswerte Sache, die nicht ist und von der man gleich zugibt, dass sie an keinem Ort und zu keiner Zeit sein wird. Das entspricht teils explizit, teils implizit der eingangs vorgetragenen philosophiegeschichtlichen Definition. Ich wiederhole sie noch einmal. Das Ideal ist eine besondere Art der Idee, ein nicht wirkliches, gedankliches Gebilde, das musterhaft ist und auf vollkommene Weise einen Sollen ausdrückt. In Huxens Definition finden sich drei definitorische Momente, die mit der philosophiegeschichtlichen Definition, also mit dieser, die ich gerade nochmal vorgetragen habe, in Verbindung zu bringen sind. Das Ideal ist erstens eine Nichtsache, zweitens volontativ, drittens nicht realisierbar. Die Nichtsache und das Voluntative finden sich da selbst, die Nichtrealisierbarkeit leitet sich aus der dort eingeführten Vollkommenheit ab. Doch der Reihe nach. Wenn Hax das Ideal etwas leger eine Sache nennt, die nicht ist, macht er aus der Sache eine Nichtsache, also eine Idee. Was nicht im Sein ist, muss im Denken sein oder es ist überhaupt nicht. Wäre es weder im Denken noch im Sein, ginge nicht darüber zu reden. Und Hax legt einigen Wert auf die Feststellung, das Ideal sei ein materialistischer Begriff, womit er meint, dass der Begriff nicht im Gegensatz zur marxistischen Weltanschauung steht. Es ist bezeichnend, dass er sich genötigt fühlt, darauf hinzuweisen. Man würde meinen, dass das gar keine Streitfrage sein kann. Natürlich ist das tätige Bewusstsein selbst eine Tatsache, gehören Denken und Wollen genauso zur Welt wie die wie der jeweils gegenwärtige Bestand der Wirklichkeit. Aber auch abgesehen davon, jeder Zustand einer jeden Sache hat zugleich auch das an sich, was sie nicht ist. Mangel ist eine Eigenschaft. Unser Bewusstsein tut folglich immer mehr, als bloß das Dasein abzubilden. Es greift naturgemäß über das Vorhandene hinaus. Mithin ruhen in jedem Bestand von Wirklichkeit Möglichkeiten, die realisiert werden können. Keine Philosophie, die sich dem Objekt Welt verpflichtet sieht, könnte sich leisten, den Begriff des Ideals, der die Schnittstelle von objektiv vorhandener und subjektiv ersehnter Möglichkeit ausmacht, aus ihrem begrifflichen Geflecht zu bannen. Umgekehrt würde eine Philosophie, aus der man das Immaterielle etwa tilgte, dadurch kein bisschen materialistischer, freilich um vieles weniger wahr. Verblüffenderweise verweist Hax in diesem Zusammenhang auf Schiller, dessen Idealbegriff der richtige und durchaus materialistisch sei. Nun war Schiller im philosophiegeschichtlichen Sinne des Wortes bekanntlich kein Materialist, wie überhaupt jeder Denker, er wäre denn Atomist oder Mechanist, idealistisch denken muss, sobald er über die Welt und ihre Zusammenhänge nachdenkt. Schiller kannte die Formursache, er verweigerte dem Stoff an sich selbst eine Achtung und empfahl der Menschheit, dass sie das Materielle nur insofern schätzen soll, als es Gestalt zu empfangen und das Reich der Ideen zu verbreiten imstande ist. Sieht man von der emphatischen Ausdrucksweise ab, bringt Schiller damit keine andere Überzeugung auf den Punkt, als die jeder sonstigen spekulativen Philosophie, komme sie nun von Aristoteles, von Kant, von Hegel oder von Marx. Materie wird immer erst dort interessant, wo sie Struktur annimmt, und das Fragen nach der Struktur sprengt die materialistische Methode. Nun hat der Materialismus als marxistischer Terminus jedoch eine andere Bedeutung, nämlich anzuerkennen, dass die Welt unabhängig vom Bewusstsein, so wie sie eben ist, existiert. Materialistisch in diesem Sinne waren allerdings ebenfalls alle die erwähnten Denker, mithin auch Schiller, der sehr gut zwischen dem gedanklichen Gebilde und der stofflichen Welt zu unterscheiden wusste. Für Schiller ist das Ideal zwar frei von jeder Zeitgewalt, sublim somit und ewig, und es beruht auf freier Imagination und ruht als Gespielen seliger Naturen in sich, dort, wo der Mensch ganz er selbst ist und keinen Zwängen unterliegt. Dennoch geht Schiller, ich zitiere, über dem unbegrenzten Ideale, den begrenzten Fall der Anwendung, nicht zu übersehen. Und ich denke, gerade in dieser Betonung der Unwirklichkeit des Ideals liegt der Grund, aus dem Hax diese Auffassung für materialistisch halten konnte. Nun bestimmt das Ideal aber nicht nur, bestimmt beim Ideal aber nicht nur der ideelle Charakter das Verhältnis zur Wirklichkeit, sondern auch der voluntative. Es geht nicht nur um die theoretische Frage, ob und auf welche Weise Wirklichkeit abgebildet wird, sondern auch um die praktische Frage, was in der Wirklichkeit bewirkt werden soll. Indem das Ideal etwas Wünschenswertes ausdrückt, drückt es zugleich den Anspruch aus, die Welt gemäß dem gewünschten Inhalt zu ändern. Das Ideal ist daher, sagt Tax, ich zitiere, für das seiende Leben ganz unentbehrlich, weil nämlich in dem Moment, wo man keine Richtung für einen Weg hat, jedes Gehen nicht mehr stattfindet. Gesellschaftlicher Fortschritt ereignet sich nur dort, wo ein letztes Ziel mit vorgestellt wird. Damit ist zweierlei gesagt. Erstens, dass das Dogma des Opportunismus, der Weg sei alles, das Ziel nichts, kaum zufällig zu jenem ziellosen Herumhumpeln führt, das, wie die real existierende Sozialdemokratie von Eduard Bernstein bis Sarah Wagenknecht zeigt, keine geschichtliche Fortschrittsbewegung erzeugen kann. Zweitens, dass auch die Vorstellung einer fundamental neu organisierten Lebensweise einer gesellschaftlichen Utopie transzendent bleiben muss, dass die Menschheit nur dann fortschreitet, wenn sie sich Ziele setzt, die nicht erreichbar sind. Die zweite Ableitung ließe sich, wenn man wollte, anfechten. Man müsste dann aber davon ausgehen, dass die großen gesellschaftlichen Utopien der Menschheit in vollem Umfang erlangbar sind und nach Erreichen eines so gearteten Zustands bislang unbekannte Ideale im menschlichen Wollen entstehen, die dann ihrerseits wieder eines fernen und doch so gewissen Tages erreicht werden, um dann wieder neue Ziele etc. etc. Und wenn man dann noch das Wetter für den Tag der Geburt vorauszusagen imstande ist, kann man sich auch gleich die passenden Sachen rauslegen. Die Unfreunde ewiger Wahrheiten pflegen gegen die Gewissheit der Wahrheit zu polemisieren, als ob es die Gewissheit wäre, die sie stört. In Wahrheit setzen sie der Gewissheit, der Wahrheit die Gewissheit der Unwahrheit entgegen. Ihr Glaube an das Unmögliche ist unerschütterlich und sie sind Dogmatiker nicht weniger als die, die von ihnen kritisiert werden. Natürlich wird sich jedes Denken letztlich als dogmatisch erweisen, je weiter man seine Gründe zurückgeht. Irgendwo ist immer ein Punkt, vor dem man einfach losgehen muss. Und weil es unmöglich ist, nicht zu glauben, schlage ich vor, doch einfach an das gut Begründete zu glauben, zum Beispiel an die Logik. Die Frage, an der sich alle Politik fortwährend abarbeitet, ist das Widerstreiten von Einzelwille und Allgemeinwille, die Kollision des individuellen und sozialen Interesses. Zu diesem Streit gibt es von der Logik her nur drei Möglichkeiten, also mögliche Haltungen. Erstens die Freiheit, die das Einzelinteresse absolut setzt, die Gleichheit, die das kollektive Interesse absolut setzt, und die Gerechtigkeit, die Einzel- und Kollektivinteresse zu vermitteln versucht. Dieses Verhältnis aus Idealen ist selbst ideal und es ist ewig. Nicht im kosmischen Sinne, aber solange die Menschheit existiert. Ja? Also ich weiß auch, dass irgendwann die Erde weg ist. Alle bisherigen politischen Ideologien lassen sich auf ihre allgemeinen Gründe heruntergebrochen einer dieser drei Haltungen zuordnen. Und alle künftigen Ideologien werden sich entsprechend zuordnen lassen. Wenn also eingestanden wird, also das Wenn wäre hier zu betonen, dass unter den menschlichen Vorstellungen solche von idealer Natur sind, Bedürfnisse ohne Verfallsdatum, dann wäre es ganz absurd, diese nicht zum Leitfaden des politischen Handelns zu machen. Und das gilt ganz besonders für eine politische Bewegung, die ihr Streben auf eine neue Gesellschaftsstruktur richtet. Die marxistische Tradition hat allerdings dem Idealbegriff ebenso wie den der Utopie mit wenigen rühmlichen Ausnahmen, Bloch vor allem wäre hier zu nennen, etwas unwirsch beiseite geschoben. Das ist, wie ich meine, in erster Linie einer Stimmung geschuldet, die danach trachtet, geschichtliche Vorgänge, auch solche, die sich noch nicht ereignet haben, zu objektivieren, das Subjekt und seine Handlungsmöglichkeiten aus ihnen weitgehend herauszustreichen und alles bloß Vollzug von historisch-ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sein zu lassen. Dabei ist ganz unstrittig, dass auch Marx einen Begriff vom Ideal hatte und in affirmativer Weise mit ihm operierte. Ich erinnere zum Beispiel an die Abhandlung im Arbeitsprozess im Kapital, worin Marx jenes berühmte Bild vom Baumeister und der Biene malt. Was noch den schlechtesten Baumeister von der besten Biene unterscheide, ist, dass er sein Bauwerk zunächst im Kopf baue, bevor er es in die stoffliche Welt setzt. Durchaus platonisch, entsprechend dem Begriff des Paradigma, bestimmt Marx das Wesen der menschlichen Arbeit als einen Akt, der ein ideelles Ur- oder Vorbild in das Reich der Tatsachen hebt, und solange kein Demiurg im Spiel ist und es sich um von Menschen Gemachtes handelt, ist daran auch nichts Subjektivistisches oder Mystisches. Huxens Behauptung, dass das Ideal notwendig sei, weil jede Bewegung ein letztes Ziel brauche, hat einen genauen Grund. Worum es geht, das ist ganz einfach, dass man das Wollen, das Interesse, das Bedürfnis, also das Subjektive, nicht aus der Politik streichen kann. Es ist dieses Wollen, wodurch die Ziele der Bewegung fixiert werden. Nun habe ich schon erklärt, warum die Nichterreichbarkeit des Ideals für Hacks eine wichtige Eigenschaft ist. Zum einen nämlich ermöglicht sie, wie gesagt, den Begriff des Ideals mit der marxistischen Weltsicht in Einklang zu bringen. Zum anderen erhält sie der politischen Unternehmung die fernen Ziele und Bewegungsgründe. Doch Zweckursachen taugen nicht als Begründungen. Und in der Tat weiß Hacks Gründe anzugeben, die unabhängig von der Zweckmäßigkeit für die Vorstellung von der Nichterreichbarkeit der Ideale sprechen. Der Grund der Nichterreichbarkeit liegt nach Hacks darin, dass ein Ideal die verallgemeinerte und reine Form eines Bedürfnisses, einer Haltung oder eines anthropischen Vermögens ist und die Wirklichkeit einer Umwelt, in der es nicht verweilen kann. Denn Ideale sind, ich zitiere, durch Einseitigkeit eitel und in ihrem Ausschließlichkeitsanspruch undurchführbar. Undurchführbar sind sie aber auch in Bezug aufeinander, denn sie widersprechen sich gegenseitig und lassen sich, Zitat, nicht an einem einzelnen Menschen, lebendigen Menschen versammeln. Was hierunter zu verstehen ist, leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich etwa Figurenpaare der griechischen Mythologie vor Augen führt. Antigone und Kreon schließen einander so absolut aus, wie Eukos und Polles oder Philia und Staatsräson sich ausschließen. Hippolytos und Phaedra sind so unvereinbar, wie Keuschheit und Lust es nur eben sind. Indem Phaedra krank vor Liebe ist, kann an ihr kein Gramm Keuschheit sein. An Hippolytos ist umgekehrt kein Gramm Liebe, da er der keuschen Artemis so ausschließlich folgt. Es ist gerade die Vollkommenheit der Figuren, die ihre Beschränktheit ausmacht. Der Gedanke findet sich übrigens schon sehr früh bei Hacks. Im Volksbuch vom Herzog Ernst fragt der Bischof von Köln den Pfalzgrafen Heinrich, was würdet ihr wohl eher vermissen, eure Treue oder eure Ehrlichkeit? Hoher Herr, die Tugenden sind wie Wildgänse. Wenn eine voranfliegt, so folgen die anderen hinterdrein, antwortet dieser. Aber Köln korrigiert. Nein, die Tugenden sind wie Hähne. Eine hackt die andere tot. Es gibt beim frühen Hacks einen relativ naiven Zugriff auf diesen Ideal- oder Utopiebegriff, wo man sehr gut sehen kann, dass er auch von vollständigen Realisierbarkeiten dieser Dinge ausgeht. Dann in der klassischen Phase, in den Stücken zwischen, sagen wir mal so ungefähr 62 bis 1972, finden wir ungefähr den Begriff des Ideals, den ich hier vorgetragen habe, auch wenn er gleich theoretisch später formuliert wird. Und in einer dritten Phase, die mit dem Jahrmarktsfass zu Plunders Weiland beginnt und die ich immer ganz gerne die ideologiekritische Phase von Hacks nenne, in der es im Wesentlichen darum geht, für Hacks nicht mehr große Haltungen vorzuführen, sondern im Grunde sich mit Formen der Dummheit und des falschen Bewusstseins auseinanderzusetzen, wo Hacks also beginnt, polemisch sich zu verhalten gegen seine Wirklichkeit, weil er zu ahnen beginnt, dass die Sache in eine Richtung läuft, die nicht die seine ist. Also in dieser letzten Phase finden wir zunehmend auch Utopiekritik und da heißt es nun dann am Ende dieser Phase 1990 auf einmal von Utopien komme nichts als Peinliches. Sie sei, die Utopie, derzeit einfach ein Wort für Gegenrevolution. Es werde ein Utopiezwang ausgeübt, der zwei Forderungen enthalte. Ein, ich zitiere, Durchmischtsein aller Kunstwerke mit vulgär-utopischen Forderungen und eine Vorschrift strengster Irrationalität in dem Sinne, dass von den einstmals glänzenden und scharfsinnigen utopischen Aufrissen nur jener Teil überliefert werden dürfe, der das Hilflose an ihnen ausmacht, dass sie nicht vernünftig sind nämlich und dass sie zu nichts führen. Sind diese Sätze nur auf den ersten Blick eine Revision der früheren Auffassung? Bereits 1976 hatte Huxley den Begriff der Utopie im Zusammenhang mit der eben ausführlich behandelten Definition des Ideals im Hinblick auf falschen Gebrauch oder Missbrauch kritisiert. Die Utopie, insofern sie dem Ideal entspricht, sei zu verstehen als eine Sache, die einen Wert darstellt, aber nie ganz erreicht werden kann. Die möglichen Abweichungen von diesen zwei in dieser Definition behaupteten Eigenschaften, dem Wertvollen und der Nichterreichbarkeit, machen den falschen Gebrauch des Utopiebegriffs aus. Huxley nennt drei Fälle von Abweichungen. Erstens, wenn der Inhalt einer Utopie als vollständig realisierbar ausgegeben wird. Zweitens, wenn eine nicht wünschenswerte Sache, die aber in Ansätzen bereits existiert, in die Zukunft verlängert wird, hier hätten wir das Dystopien-Thema. Und drittens, wenn ein wünschenswertes Ziel, das aber vollständig realisierbar ist, als eine Utopie ausgegeben wird. Nachdem eingangs gesagt wurde, dass Utopie und Ideal in der Huxschen Terminologie identisch sind, muss nun präzisiert werden, Hux lobt eine Sache, die häufig als Utopie bezeichnet wird, schlägt zur Bezeichnung dieser Sache aber den Begriff Ideal vor. Die Utopiekritik steht demnach im Zusammenhang mit der begrifflichen Behauptung des Ideals. Utopie ist ein schlechtes Wort für eine gute Sache, aber ein gutes Wort für eine schlechte Sache. Ein wie kurz auch immer geratener Umriss des Idealbegriffs von Peter Huxley blieb unvollständig, ohne einen Blick auf die Funktion des Ideals in der Ästhetik. Ich werde hier aus genannten Gründen kursorisch bleiben müssen. Hux zufolge ist in der Kunst das Ideal nicht nur unentbehrlich wie im gesellschaftlichen Leben, sondern es ist die Hauptsache. Sinn und Ziel des Kunstprozesses ist das Ideal. Also, ich zitiere, die bestvorstellbare Weise für das Subjekt Menschheit wie mit dem Objekt Welt zurande zu kommen. Demgemäß ist auch die Rede vom utopischen Wesen der Kunst. Das Ideal zeigt sich in der Kunst sowohl als Inhalt wie auch als Form. Unter Ideal als Inhalt der Kunst versteht Hux das Vorführen menschlicher Haltungen, also die Arten des Herangehens an die Welt. Insofern Kunst zwar stets, Zitat, von der Gelegenheit einer geschichtlich einmaligen Stelle dem Ideal her beikommt, ist sie, wenngleich absichtlich subjektiv, auch abbildend. Aber Dichter, sagt Hux, können Bleibendes nur deswegen stiften, weil sie über das, was ist, nur nebenbei reden. Der Wert der Kunst liege in der Sorge um das Vollkommene. Kunst verfertigt demnach in der Hauptsache Entwürfe und nicht in der Hauptsache Abbildungen. Das ist insofern interessant, als er 1960 noch das glatte Gegenteil behauptet hat. Klassisch ist die Auffassung einer durchaus abbildenden Kunst, deren eigentlicher Zweck jedoch darin besteht, das Menschliche und seine Spielarten in der Welt zu zeigen. Kunst, heißt es, handelt vom Vollkommenen, indem sie vom Vorhandenen aufs Vollkommene hochrechnet. Und im Eckball einer Parabel auf dem Berliner Theaterbetrieb der 60er Jahre findet sich am Anfang ein Gespräch, das veranschaulicht, worum es geht. Eckball wird gefragt, was das Theater tue. Es liefere Abbildungen, vollkommene, höchst unvollkommene. Warum man es dann nicht gleich lasse und in das wirkliche Leben gehe? Weil, entgegnet Eckball, die unvollkommenen Abbildungen der Welt hinreichen, um dem eigentlichen Zweck des Theaters zu genügen. Mit anderen Worten, um Haltungen zu erproben, braucht man eine abgebildete Welt, denn Haltungen werden in der Welt eingenommen. Es genügt aber, wenn die Abbildungen allein auf diesen Zweck hin eingerichtet sind. Zugleich legt Hux Wert darauf, dass sich das Ideal auch in der Form der Kunst zeigt. In diesem Zusammenhang wird verständlich, warum er die ästhetische Form betreffend auch von der Utopie des Gutgemachten redet. Diese Formel soll sagen, dass ein Kunstwerk ganz abgesehen von seinem Inhalt bereits dadurch das Ideal verkörpert, dass es in vollkommener Form auftritt. Die klassischen Kunstwerke ermuntern, wie es heißt, uns allein schon vermöge der Kraft zur ästhetischen Fertigkeit. Erst dadurch also, dass das Kunstwerk das Ideal nicht nur behauptet, sondern auch durch seine Schönheit erfahrbar macht, kann es als Kunstwerk ganz seine Wirkung entfalten. Der Begriff der Form, man kennt ihn unter vielen Namen, Form gleichfalls wie Struktur, Gestalt, Disposition, Kraft, Idee oder eben Ideal, beruht auf der Entscheidung, gewisse Dinge für wichtiger zu nehmen als andere. Form ist befugte Ungleichheit oder, wie Hax formuliert hat, Verteilung von Gewichten. Alle ästhetischen Erzeugnisse beruhen auf Akzentsetzungen. Im poetischen Vers zum Beispiel ist das Metrum ein Muster, demzufolge einige Silben mehr Gewicht besitzen als andere. Und auch die Art, nach der Epiker, Dramatiker oder Lyriker ihre Stoffe auswählen, gestalten und damit entscheiden, welche Teile der Wirklichkeit für sie wichtig sind und welche nicht, ist ein Beispiel für dieses Verteilen von Gewichten. Die Frage, wer welche Teile wichtig findet, hängt ab von der welteigenen Haltung, in der er tätig ist. Sowohl im Weltganzen, also Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kunst, Religion, Philosophie, Politik oder auch in der Ästhetik, nämlich Dichtung, Malerei, Musik etc. Es ist eine Eigenart, es ist die Eigenart der Tätigkeit, die über die Akzentsetzung entscheidet. Das Ideal als Form der Kunst versteht sich somit fast von selbst. Das Ideal ist formal und die Form ist ideal. Die Gattungsform, sagt Hax, ich zitiere, wird zur schönen Form, zur Form als solcher. Sie erscheint als ideale Form und als Form schließlich des Ideals. So als ideale Form und als Form des Ideals. Wie beim Ideal, so ist auch in der ästhetischen Form das Sein und das Sollen kaum noch zu unterscheiden. Jedes einzelne Kunstwerk besitzt eine eigentümliche und unverwechselbare Form, die Gattung aber ist die Form solcher Formen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Ideal das Formale an der Form ist, weil es nicht bloß abbildet, sondern auch fordert. Dieser Zusammenfall von Sein und Sollen, von Abbildung und Schönheit, ist, was die ästhetische Form und das Ideal gemein haben. Entsprechend sagt Hax, jetzt kommt ein abschließendes Zitat, die Ausdehnung des Inhalts zum idealen Entwurf und die Erhöhung der Form zur Utopie des Gutgemachten sind der Ort, wo Inhalt und Form sich bis zur Ununterscheidbarkeit hinaufgestritten haben. Und wo der Begriff Schönheit, an dem alle ästhetischen Hervorbringungen zu messen sind und mithin zu vergleichen, seinen Ernst und seine Fülle erhält. So viel Ernst und Fülle für heute. So wenig, was ich in der knappen Zeit sagen ließ, doch auch, wenn Sie daher heute keinen idealen Vortrag gehört haben können, so doch wenigstens einen Vortrag über das Ideal.
Felix Bartels mit einem Vortrag gehalten vor der Peter-Hax-Gesellschaft in deren jährlichen Kongress. Anlass dazu bietet auch eine Biografie, die vor einigen Monaten erschienen ist, zu Peter Hax von Ronald Weber. Und Ronald Weber soll auch den Schlussakkord setzen beim Blick auf die Gegenwart und Peter Hax.
Das Leben von Hax hat sich mit der Wende tatsächlich gar nicht so sehr verändert. Er hatte das Ende der DDR als wahnsinnige Enttäuschung empfunden, weil für ihn die DDR letztendlich zumindest das Versprechen auf eine potenziell vernünftige gesellschaftliche Entwicklung war, auch wenn er die Regierung als katastrophal eingeschätzt hat. Aber er war schon in den 80ern eigentlich relativ isoliert, wurde weniger gespielt. Und insofern gibt es da nicht so einen krassen Bruch. Es gibt eher auf kulturpolitischem Gebiet vielleicht einen, weil er sich in der Akademie der Künste sehr stark aktiv oder er hat sich da sehr aktiv beteiligt, hat da Arbeitsgruppen geleitet, unter anderem eine mit jungen Dramatikern, die er noch 1988 initiiert hat. Die lief dann quasi mit dem Ende der DDR aus und da sagt er irgendwann auch so, also so ein Unternehmen, das die Regierung hier Leute bezahlt, damit sie sich an einen Tisch setzen und über Drama reden, ohne einen gewissen Zweck zu haben oder so. Das kann es nur in der DDR geben, das wird es danach nicht mehr geben. Dann war er sozusagen vollkommen zurückgezogen. Also es gab diese Angriffe des Westdeutschen Feuilletons auf verschiedene DDR-Autoren, ganz vorne dabei Christa Wolf nach 1989 und allen möglichen Leuten ist ja die Verstrickung mit der Staatssicherheit und alle möglichen anderen Dinge vorgeworfen worden und Hacks Name taucht da gar nicht auf. Der ist eigentlich völlig weg vom Fenster, kann man sagen.